Ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Nachmittagsversammlung unter dem Thema: Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Bruder Georg Walter wird heute Nachmittag dazu sprechen. Ich lese uns aus Johannes 1, die Verse 16 und 17. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Nachmittag hier unter deinem Wort versammelt sein dürfen. Und wir danken dir, dass wir bei dir Überfluss haben, dass wir bei dir alles haben. Und so möchtest du uns auch heute Nachmittag wieder recht begegnen durch dein Wort, dass dein Bruder es uns so auslegt und sagt, wie du es gesagt haben willst, dass wir gestärkt werden und weitergeführt werden. Ja, Herr, dass du uns wieder groß wirst. Hab Dank, Herr. Amen. Wir setzen uns wieder und hören auch gleich auf die Verkündigung.
Ja, wir haben gestern Abend gehört, Gemeinde kann nur gelingen, wenn sie auf dem rechten Fundament gebaut wird. Und das rechte Fundament ist Jesus Christus. Jesus Christus hat in seiner ewigen, reinen, vollkommenen Liebe und Barmherzigkeit den Weg der Erlösung für uns Menschen geschaffen. Aber wir haben auch gehört, der Herr Jesus Christus ist auch der Heilige und der Wahrhaftige. Und das, was wir gestern gehört haben über wahre biblische Gemeinde, das gilt auch für unseren persönlichen Glaubenswandel. Dein geistlicher Wandel, dein geistliches Wachstum muss auf diesem Fundament Jesus Christus stehen. Aber, liebe Geschwister, es ist auch wichtig, dass wir das rechte Gottesbild haben, dass wir Jesus nicht nur als den liebenden und barmherzigen Erlöser kennen, sondern auch als den wahrhaftigen und den heiligen. Wenn wir ein falsches Gottesbild haben, und das konnte ich in den letzten 4 Jahrzehnten meines Glaubenswandels bei mir selbst, aber auch bei vielen anderen Geschwistern sehen, dann werden wir irgendwann Schiffbruch erleiden in unserem Glaubensleben. Über das haben wir heute Morgen etwas gehört. Wir haben alles in ihm, in Christus. Das Problem ist nicht auf Gottes Seite, das Problem liegt bei uns Menschen. Wer mitlesen möchte, schlage doch einmal Matthäus 25 auf. Wir lesen die Verse 14 bis 30. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging er hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann weitere 5 Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere Talente. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen worden werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Nun, es gibt Dutzende von Auslegungen zu diesem Gleichnis. Da gibt es Ausleger, die meinen, dieses Gleichnis beziehe sich nur auf Israel. Andere Ausleger, etwa die, die das soziale Evangelium verkünden, meinen, dieses Gleichnis sei ein Gleichnis, das die Habgier im Menschen tadelt und ihnen vor Augen malen will, dass einmal der Tag des Gerichts kommt und Habgier dann bestraft werden wird von unserem Herrn. Wieder andere wie N.T. Wright, der Begründer der neuen Paulus-Perspektive, der ja die Rechtfertigungslehre der Heiligen Schrift in Frage stellt und auch bei vielen Evangelikalen Anklang findet, er meint, dieses Gleichnis würde nur das Jahr 70 nach Christus, also die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, im Blick haben und das kommende Gericht über die religiöse Leiterschaft der Juden. Aber Geschwister, wenn wir uns dieses Gleichnis anschauen, müssen wir immer den Kontext beachten. Dieses Gleichnis ist das zweite von den beiden Endzeitgleichnissen, die der Herr Jesus in seiner Endzeitrede an die Jünger Jesu weitergibt. In Matthäus 24 beginnt ja die Endzeitrede und in Matthäus 25 schließt dann der Herr Jesus diese beiden Endzeitgleichnisse an. Das erste ist das Gleichnis über die 10 Jungfrauen und das zweite Gleichnis haben wir gerade eben verlesen. Und dann am Ende dieses zweiten Gleichnisses spricht Jesus vom großen Völkergericht. Das heißt also, dass die Endzeitrede Jesu sich über Matthäus 24 und 25 erstreckt. Jesus ist noch immer auf dem Ölberg und er spricht noch immer zu den Jüngern Jesu, dem Kern der werdenden Gemeinde Jesu. Und damit ist dieses Gleichnis ein Gleichnis an die Jünger Jesu, ein Gleichnis für und über die Gemeinde Jesu Christi. Nun, in diesen beiden Endzeitgleichnissen betont der Herr Jesus zwei verschiedene Aspekte. In dem ersten Gleichnis über die 10 Jungfrauen, da lehrt er die Jünger, wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, wenn der Menschensohn kommen wird. Es ist ein Aufruf zur Wachsamkeit. In diesem zweiten Gleichnis aber betont unser Herr Jesus die tätige Dienstbereitschaft in dieser Zeit vor der Wiederkunft unseres Herrn. Und das tut der Herr aus gutem Grund. Er möchte uns nämlich bewahren davor, dass wir einseitig werden. Ich erinnere mich gut an die Anfänge meines Glaubenslebens. Ich war ja in der ersten Zeit, nachdem ich mich bekehrt hatte, in der pfingstlich-charismatischen Bewegung. Und da bekam ich Kontakt zu einer Gruppe in der Schweiz. Sie hatte folgende Philosophie. Sie sagte, wir leben jetzt in der Endzeit und in der Endzeit bekehrt sich ohnehin nicht mehr ein Mensch. Woher die das hatten, wusste ich auch nicht, sie wahrscheinlich auch nicht. Und aus diesem Grunde müssen wir nur noch auf den Herrn warten. Und da es eine charismatische Gruppierung war, hatte sie noch eine besondere Philosophie. Sie sagten, der Herr wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Also wir warten jetzt nur noch auf unseren Herrn und lobpreisen unseren Herrn, bis er wiederkommt. Aber seht einmal, liebe Geschwister, nein, hier zeigt uns der Herr Jesus, auch bei aller Wachsamkeit sollten wir die tätige Dienstbereitschaft, unseren Dienst für die Gemeinde, für den Herrn, für das Reich Gottes, nicht aus dem Blickfeld unseres Lebens verlieren. Das rabbinische Judentum ist ja reich an Gleichnissen. Eines davon lautet so, ein König hatte 2 Knechte. Ein Knecht liebte und fürchtete den König und der andere Knecht fürchtete den König, aber er liebte ihn nicht. Der König reiste außer des Landes und war lange, lange Zeit nicht mehr zu sehen. Der Knecht, der den Herrn liebte und fürchtete, baute sofort in seinem Garten Obst und allerlei Früchte an. Der Knecht, der den Herrn aber nur fürchtete und nicht liebte, ließ seinen Garten veröden. Nach langer Zeit kommt der Herr zurück und er geht in den Garten des Knechtes, der den Herrn liebt und fürchtet und freute sich an allerlei Früchten. Und auch der Knecht freute sich mit dem Herrn an den Früchten. Dann ging der Herr in den Garten des Knechtes, der ihn nur fürchtete, aber nicht liebte. Der Garten, der war verödet. Und der Herr wurde zornig und der Knecht wurde traurig. Das rabbinische Gleichnis kommt dann zur Pointe und lehrt Folgendes. So sind also die, die den Herrn lieben und fürchten, das ist Israel, das sind die Knechte, die Anteil haben an dieser Welt und an der zukünftigen, also am messianischen Gottesreich. Aber der Knecht, der den Herrn nur fürchtet und ihn nicht liebt und andere Götter anbetet, also die Heiden, diese haben nur Anteil an dieser Welt, nicht aber an der zukünftigen, an der messianischen Welt. Nun, vielleicht haben die Jünger oder auch Jesus selbst an dieses rabbinische Gleichnis gedacht, aber es gibt noch einen interessanten Vers, den Vers 29, den wir in einem weiteren rabbinischen Gleichnis finden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, auf dass er die Fülle oder Überfluss hat, Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Dieses andere rabbinische Gleichnis geht so. Die Tora, also die 5 Bücher Moses, sind allen Juden freigegeben. Und umso mehr der Jude in dieser Tora, in den 5 Büchern Mose, liest und studiert, umso mehr Leben wird er haben. Wer aber die Tora vernachlässigt, dem wird das, was er hat, genommen werden. So erzählt also Jesus nun ein Gleichnis, und dieses Gleichnis hat auf diesem rabbinischen Hintergrund viele ähnliche Gleichnisse, die unter den Juden erzählt wurden. Aber Jesus erzählt ja seine Gleichnisse mit einem ganz eigenen Inhalt, mit einer ganz neuen Botschaft. Alle Gleichnisse unseres Herrn Jesus Christus sind Reich Gottes Gleichnisse. Sie sind Gleichnisse, die uns etwas über die Gnade und die Barmherzigkeit unseres Gottes sagen. Die rabbinischen Gleichnisse, sie betonen die Werkheiligkeit und die Gesetzlichkeit. Tue, so wirst du leben. Aber die Botschaft Jesu ist, lebe, so wirst du tun. Das ist die Botschaft des Reiches Gottes. Es ist die Botschaft der Gnade Gottes. Nun, während viele dieser Gleichnisse, die die Juden erzählten, eben nicht diese Wahrheit, die Jesus den Jüngern brachte, beinhaltete, so müssen wir alle Gleichnisse Jesu auf dem Fundament der Botschaft Jesu verstehen. In der Bergpredigt hat der Herr Jesus Christus die Magna Carta des Reiches Gottes dargelegt. Da hat er die Prinzipien des Reiches Gottes gelehrt. Und alle Gleichnisse müssen wir aus diesem Aspekt der Gnade und des Reiches Gottes, so wie Jesus es gelehrt hat, verstehen. Nun, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Die Juden waren sehr selbstgerecht, und das kommt auch in diesem einen Gleichnis, wird sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. Da wird die Überlegenheit des Volkes Israel über die Heiden in diesem Gleichnis dargestellt. Aber der Herr Jesus hat diese Selbstgerechtigkeit der Juden ja schon kräftig erschüttert. Als sie ihm sagten, wir haben Abraham zum Vater, musste er ihnen sagen, nein, euer Vater ist der Teufel und ihr tut die Werke eures Vaters. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Der Jude hatte kein besonderes Privileg bei Gott, was Sünde angeht. Sünde musste Gott genauso im Juden bestrafen, wie er es in jedem anderen Menschen einmal bestrafen muss. Da gibt es kein Privileg. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person nach Römer 2, Vers 11 bis 13. Niemand, weder Israel noch die Gemeinde, hat hier ein besonderes Privileg. Israel hat insofern ein Privileg bei Gott, als dass es das Heilsvolk Gottes ist, mit dem Gott noch einmal Heilsgeschichte schreiben wird. Also können wir die Gleichnisse Jesu nur aus dieser Perspektive der Gnade und des Reiches Gottes, wie Jesus es gelehrt hat, richtig verstehen. Das Reich Gottes können wir uns nicht verdienen. Das Reich Gottes bekommen wir nur durch Gnade und durch Glauben. Vers 14 bis 15, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Nun müssen wir uns mal etwas zurückversetzen in die Zeit Jesu. Was war denn ein Talent? Das war eine Währung. Ein Talent entsprach 60 Minnen, und ein Minne entsprach 100 Denare. Ein Denar war ein Tageslohn. Das heißt also, dass ein Talent 6.000 Denaren entsprach. Also mit anderen Worten, ein Talent hatte den Wert von 6.000 Tageslöhnen. Nun, wenn wir einmal die heutigen finanziellen Begebenheiten in Deutschland zugrunde legen und 6.000 Mal einen Mindestlohn berechnen, dann kommen wir auf eine gewaltige Summe, nämlich etwa 500.000 Euro. 2 Talente wären dann 1 Million Euro. und 5 Talente würden 2,5 Millionen Euro nach heutigem Maßstab entsprechen. Also eine gewaltige Summe, die der Herr all diesen Knechten übergibt. Und dann schildert uns das Gleichnis, was die Knechte mit den Talenten tun. Der eine, der ein Talent empfangen hat, geht hin und vergräbt es. Der zweite, der 2 Talente empfangen hat, geht hin und treibt Handel damit und vermehrt das anvertraute Talent. Der dritte, der fünf Talente empfangen hat, geht hin, treibt Handel und vermehrt das ihm anvertraute Talent. Nun müssen wir wissen, dass in der damaligen Zeit nach jüdisch-rabbinischem Recht alle 3 Knechte recht gehandelt hatten. Sowohl die 2, die also das Talent vermehrten, als auch der es vergrub. Nach rabbinischem Recht war es in der Zeit Jesu so, dass wenn jemand eine Geldsumme anvertraut bekam und sie vergrub und es sollte durch Zufall irgendjemand auf dieses Geld stoßen und es entwenden, dann war dieser Mann nicht schadensersatzpflichtig. Denn er hatte alles in seiner Macht Mögliche getan, hatte das Geld an einem sicheren Ort vergraben und hatte somit dieses Geld vor dem Zugriff von Dieben auf die Seite geschafft. Hätte er dieses Geld in seinem Heim liegen lassen und ein Dieb wäre gekommen und hätte das Geld entwendet, so nach rabbinischem Recht der damaligen Zeit, dann wäre der Jünger schadensersatzpflichtig gewesen. Bis dahin also für die Jünger eine Situation, da war nichts Überraschendes. Alle hatten im Grunde richtig gehandelt. Der eine bringt das Geld in Sicherheit, schützt es vor den Dieben. Die anderen machen etwas Besseres, vermehren dieses Geld. Aber alle 3 hatten aus der Sicht der Jünger recht gehandelt. Die Überraschung sollte dann kommen. Vers 19. Nach langer Zeit kommt der Herr zurück. Und unser Herr Jesus erzählt ja Gleichnisse immer, indem er Dinge des alltäglichen Lebens verwendet, um uns damit geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Ja, was waren denn die Güter, was waren denn die Talente, was war diese gewaltige Geldsumme, die der Herr Jesus seinen Jüngern anvertraut hatte im geistlichen Sinne? Geschwister, es ist die Gnade. Denn wo das Gesetz zum Ende kommt, da beginnt ja die Gnade. Das Gesetz war ja nur ein Zuchtmeister bis auf Christus hin, aber als Christus gekommen war, da war die Gnade mit ihm gekommen. Lauter Gnade ist es, dass wir erlöst sind. Lauter Gnade ist es, dass wir in einem neuen Bund mit Jesus Christus eingetreten sind. Lauter Gnade ist es, dass wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist. Lauter Gnade ist es, dass wir, wenn immer wir einen Fehltritt erleiden, dass wir uns zum Blute Jesu retten können. Lauter Gnade ist es, dass wir das Wort Gottes haben. Mit anderen Worten, wir sind Millionäre der Gnade und der Segnungen Gottes. Egal, ob du 1, 2 oder 5 Talente hast. Aber jetzt kommt etwas Entscheidendes. Die Gnade, das göttliche Leben in uns will ja, es muss wachsen. Darum sagt Petrus auch, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Imperativ, eine Befehlsform. Das ist keine optionale Möglichkeit. Wenn ich Lust habe, dann wachse ich und wenn ich nicht Lust habe, dann wachse ich eben nicht. Nein, darum wachset in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr kommt plötzlich wieder zurück und es kommt zur Scheidung unter den 3 Knechten. Und nun das Überraschende. Die beiden, die Handel getrieben hatten, die gingen ein zur Freude des Herrn, sie wurden gelobt. Aber der zwar nach rabbinischem Recht richtig gehandelt hatte, wird getadelt und er wird sogar verworfen vor dem Angesicht des Herrn. Was war das Merkmal der guten und treuen Knechte? Sie trieben Handel mit den anvertrauten Talenten. Was bedeutet das? Das griechische Wort für Handel treiben heißt ergazomai. Und es bedeutet wirken, tun, erarbeiten, bewirken, handeln, arbeiten. Das hört sich ja jetzt so richtig nach Gesetz an. Uns wird doch immer gesagt, wir sind durch Gnade erlöst. Und das stimmt ja auch. Und wir müssen nicht eigene Werke hinzutun. Aber hier werden jetzt jene Knechte gelobt, die gewirkt hatten, die erarbeitet hatten, die tätig waren, die Werke getan haben. In Lukas Evangelium haben wir eine Variante dieses Gleichnisses, die sehr aufschlussreich ist. Da heißt es in Lukas 19, Vers 15 bis 16, und es geschah, als er, der König, wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazugewonnen. Habt ihr genau zugehört? Nicht ich habe 10 Pfund dazugewonnen, sondern dein Pfund hat 10 Pfund dazugewonnen. Dieser Knecht verstand die Gnade. Er wusste, dass das, was er hinzugewonnen hatte, nicht aus sich selbst kam, sondern es war das Werk der Gnade. Die Gnade in seinem Leben hatte sich vermehrt. Aber doch, Geschwister, die Gnade kann in unserem Leben nicht wachsen, wenn es nicht von unserer Seite der Glaube und der Gehorsam da ist. Unser Handeln aus der Gnade und die Gnade Gottes in unserem Handeln, das bedingt sich einander, das gehört zusammen. Titus 2, Vers 11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Und nun hört einmal, was die Gnade tut. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig wandeln in der jetzigen Weltzeit. Wir gehen nicht ein in die Faulheit des Fleisches, sondern in die Ruhe von den eigenen Werken, was unser Heil angeht. Wir müssen zu unserem Heil nicht ein Jota hinzutun. Alles, was zu unserem Heil benötigt ist, hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns vollendet und vollbracht. Und da können wir, egal wie fleißig und emsig wir sind, nichts hinzutun. Wir gehen ein in die Ruhe von den eigenen Werken, was unser Heil angeht. Da können wir immer ruhig sein. Aber für solche, die das Heil, die Erlösung empfangen haben, gilt, ich lese nur mal 3 Bibelstellen. 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. 2. Timotheus 2, 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Titus 3, Vers 8. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Als erlöste Geschwister sind wir nimmer ruhig. Wir sind Gott so dankbar, dass wir beständig ihm dienen, dass wir mithelfen, die Gemeinde zu bauen, dass wir mithelfen, das Reich Gottes hier zu bauen. Und so haben wir beides, dieses immer ruhig und nimmer ruhig. Wir sind immer ruhig, weil wir wissen, wir sind in die Ruhe von den eigenen Werken eingegangen. Wir brauchen keine Leistung, keine Werke mehr bringen vor unserem Gott, weil das Heil uns aus Gnaden geschenkt ist. Aber als solche, die in der Gnade beschenkt sind, sind wir nimmer ruhig und immer tätig und dienstbereit für unseren Herrn. Fleiß und Werke des Erlösten sind also keine Gegensätze. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Gottesschöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir haben es heute Morgen gehört, es ist alles vorbereitet. Aber wir müssen es im Glauben annehmen und im Gehorsam ausleben. Die guten und treuen Knechten lebten also nach diesen neuen Prinzipien des Reiches Gottes. Sie lebten aus und in der Gnade Gottes. Es ist ganz interessant, und ich lese nur einige Schriftstellen, wie oft wir auf dieses Wort Handeltreiben in der Bibel treffen. Ergazomai, Handeltreiben. Johannes 3,21. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Geschwister, es gibt Werke, die in Gott gewirkt sind, die aus der Gnade gewirkt sind. Kolosser 3, Vers 23. Was irgend ihr tut, arbeitet, ergazomai, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist so wichtig, dass wir nicht menschengefällig werden. 2. Johannes 1, Vers 8. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet, ergazomai, was wir erarbeitet haben, sondern dass wir vollen Lohn empfangen. Geschwister, im Reich Gottes gibt es keine Rentner und Pensionäre, die nach 20 Jahren Gläubigsein sagen können, nun habe ich genug gearbeitet, jetzt lehne ich mich zurück und warte, bis der Herr kommt. Nein, Geschwister, das ist der Kampf des Glaubens bis zum Schluss, dass wir Werke tun, die in Gott gewirkt sind. Und da gibt es für jeden, jung oder alt, immer Dienste in der Gemeinde, und wenn es nur der Gebetsdienst ist. Johannes 6, Vers 27. Wirkt nicht, ergazomai, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Wir können wirken für die Speise, die nicht vergeht, die ewigen Bestand hat. Johannes 9, Vers 4, da spricht Jesus: Ich, Jesus, muss die Werke dessen wirken, ergazomai, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken, ergazomai, niemand mehr wirken kann. Und Geschwister, jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt können wir noch Werke wirken, die in Gott gewirkt sein. Aber es wird eine Zeit kommen, da können wir nicht mehr wirken, Werke, die in Gott gewirkt sind. Dann ist einen zu spät, dann ist ein Wirken in Gott nicht mehr möglich. Es gilt also, die anvertrauten Talente der Gnade in uns in rechter Weise zu gebrauchen. Nicht durch die Werke des Fleisches, nicht durch die eigene Frömmigkeitsleistung, nicht durch Werkheiligkeit, sondern indem wir im Glauben und im Gehorsam in dem leben, was Gott in uns hineingelegt hat als unsere Berufung auf dieser Erde. Paulus nennt das im Römerbrief in dem neuen Wesen des Geistes dienen. Und wenn wir das tun, Geschwister, dann sind wir beides. Wir sind immer ruhig und nimmer ruhig. Wir ruhen immer von den eigenen Werken. Wir müssen nichts verdienen, was unser Heil angeht. Aber wir sind nimmer ruhig, weil wir beständig, tätig, dienstbereit sind für unseren Herrn Jesus Christus. Nun war der Herr wiedergekommen. Und die beiden Knechte, die mit den Talenten Handel getrieben hatten, übergaben dem Herrn die Talente, die sie erarbeitet hatten, und das, was dazugekommen war. Und der Herr Jesus sagt dann in diesem Gleichnis, dass der Herr zu ihnen sagt: Ihr guten und treuen Knechte, geht ein in die Freude des Herrn. Und eines ist mir da aufgefallen. Die ersten beiden Worte dieser Knechte. Die ersten beiden Worte dieser Knechte waren: Herr, du. Herr, du. Herr, das war eine Gottesbezeichnung im Neuen Testament, und die hatte für die Christen damals noch eine ganz andere Bedeutung, als das oft bei uns so der Fall ist. Kyrios, das griechische Wort. Die römischen Cäsaren wollten als Kyrios angebetet werden. Und die Christen machten da nicht mit. Und wie viele Christen verloren ihr Leben, weil sie die römischen Cäsaren oder fremde Götter nicht anbeten wollten. Für sie hatte das Wort Herr eine ganz andere Bedeutung als bei uns heute. Herr bedeutete, dass du voll im Besitz dessen warst, der dein Herr war. Die ersten Christen waren im Besitz ihres Heilandes und Erlösers Jesus Christus. Und sie wollten keine anderen Herren dienen. Da war auch kein Rühmen oder Brüsten dieser Knechte, dass sie zu dem Herrn gekommen sind und sagten, nun schau mal, wie toll ich war, ich habe aus deinen 2 Talenten noch 2 Talente gemacht. Nein, es scheint mir, als kamen sie zu ihrem Herrn und freudig übergaben sie das, was er ihnen gegeben hatte und das, was sie vermehrt hatten. Ihr ganzes Leben war ausgerichtet auf den wiederkommenden Herrn. Herr, du. Es war nicht ihr Leben, nicht ihr Ich, das im Mittelpunkt stand. Es war der Herr, der im Zentrum stand. Sie haben ihr ganzes Denken, ihr ganzes Wollen, ihr ganzes Fühlen, alle ihre Kraft haben sie auf den Herrn ausgerichtet. Die guten und treuen Knechte waren Menschen der Gnade. Und sie haben Werke gewirkt, die in Gott gewirkt waren. Ihr Glaubensbekenntnis war ganz einfach. Herr, du. Sie wollten, dass Jesus ihr Herr ist und sie wollten alles nur tun, was auf ihn ausgerichtet war. Sie lebten gottbezogen. Aber nun kommen wir zu dem dritten Knecht. Der das eine Talent vergraben hat. Was waren seine ersten beiden Worte? Herr, ich. Herr, ich. Den Herrn kannte er wohl, aber er lebte nicht gottbezogen, sondern ichbezogen. Nun, warum ging Judas verloren? Ich habe das schon mal auf einer Konferenz gesagt, aber ich wiederhole das nochmal. Sind ja auch neue Gesichter unter uns. Ich glaube nicht an die Lehre der Calvinisten, die besagt, dass Judas prädestiniert oder vorherbestimmt war zur ewigen Verdammnis. Diese Lehre geht ja auf den Kirchenvater Augustinus zurück. In einem seiner Werke spekuliert dieser Kirchenvater, dass die zum Heil Prädestinierten einen Ersatz bilden für die gefallenen Engel. In seinem Werk vom Glauben, von der Hoffnung und von der Liebe spekuliert Augustinus, der Kirchenvater. Deshalb gefiel es Gott, dem Schöpfer und Regierer des Weltalls, dass nur jener Teil der Engel, der sich ins Verderben gestürzt hatte, auch im ewigen Verderben bleiben sollte. Alle übrigen vernunftbegabten Geschöpfe dagegen, nämlich die Menschen, die ganz in das ererbte und eigene Sündenverderben verwickelt waren, sollten, so viel es auf Gott ankam, soweit sie also von Gott zum Heil prädestiniert wurden, wieder in Gnaden aufgenommen werden und sollten einen Ersatz bilden für den Verlust, den die Gesellschaft der Engel durch den Sturz der Teufel erlitten hatten. Mit anderen Worten, ganz einfach gesagt, Augustinus lehrte, genau diese Anzahl von gefallenen Engeln, die prädestiniert der souveräne Gott dazu, einmal zum ewigen Heil im Himmel zu sein, damit am Ende die Rechnung wieder 0 auf 0 aufgeht. Alle anderen Menschen musste Gott zur ewigen Verdammnis prädestinieren, vorherbestimmen. Liebe Geschwister, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Das ist griechische Philosophie, die vermischt wird mit biblischem Gedankengut. Gott prädestiniert niemanden zum ewigen Verdammnis und auch niemanden zum ewigen Heil, sondern wir sind vorherbestimmt in Christus Jesus zum ewigen Leben, wenn wir ihn im Glauben annehmen. Dieses Angebot gilt allen Menschen, denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Gott prädestiniert Menschen nicht zur ewigen Verdammnis und nicht zum ewigen Heil. Judas geht nicht verloren, weil er prädestiniert war, ewig verloren zu gehen, sondern Judas geht aus einem ganz anderen Grund verloren. Er lebte ein ich-bezogenes Leben. Er kannte zwar den Herrn Jesus Christus, aber dieser saß nicht auf dem Thron seines Lebens. Wenn wir die Evangelien studieren, dann fällt uns eines auf. Judas hat den Herrn nie mit Kyrios, nie mit Herr angesprochen, sondern immer nur mit Rabbi, Meister oder Lehrer. Die anderen Jünger hingegen, sie sprachen den Herrn Jesus mit Rabbi, Meister, Lehrer an, aber auch stets mit Herr. Und ihr kennt die Geschichte, als beim letzten Passamahl dann der Teufel in das Herz des Judas fährt und Judas geht hin und er verrät den Herrn Jesus Christus. Judas war ein Apostel, ehe er zum Verräter wurde. Ich glaube, hier ist eine ernste Warnung für uns enthalten. Wenn du dem Herrn begegnest, wenn du die Gnade Gottes erlebst und du lässt den Herrn Jesus nicht auf den Thron deines Lebens und der Herr Jesus kann nicht bestimmen über dein Leben, er kann dich nicht führen und leiten und der Herr Jesus ist für dich nicht Herr, sondern nur ein Rabbi, ein Meister, der so allgemein christlich-moralische Werte weitergibt und du versuchst, so ein allgemein christliches, moralisches Leben zu führen, dann bist du nicht besser wie Judas. Aber Jesus ist doch mehr als Rabbi, Meister, Lehrer. Jesus ist doch der Erlöser, er ist doch der Heiland und er wird als der Weltenrichter einmal wiederkommen. Er wird einmal Abrechnung halten. Der böse und faule Knecht sieht alles aus seiner ich-bezogenen Warte. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ich verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Dieser Knecht lebte in einer Selbsttäuschung. Und für ihn war ja auch keine Ehre zu gewinnen. Er sagte ja, der Herr sammelt da ein, wo er gar nicht ausgestreut hat. Er erntet da, wo er nicht gesät hat. Die anderen machen die Arbeit und der Herr hat den Profit davon. Und nun projiziert dieser Knecht sein ich-bezogenes Gottesbild auf den Herrn und er wird bitter und die Folge von Bitterkeit ist Furcht und Flucht vor Gott. Ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Damit wollte er sein Gewissen beruhigen. Er hatte ja nichts veruntreut. Und wenn der Herr einmal wiederkommen würde, dann würde er ihm die gesamte Summe zurückgeben. 1. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Unbewusst spürte der Knecht, dass er falsch gehandelt hatte. Furcht ist nicht in der Liebe. In den beiden anderen Knechten konnte die Gnade Gottes wirken. Die Gnade konnte die Frucht der Liebe hervorbringen. Und die Frucht der Liebe bringt den Glauben und den Gehorsam hervor. Wo aber keine Liebe ist, kann kein Glaube sein, kann kein echter Glaubensgehorsam sein. Johannes 14,21. Wer meine Gebote hält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Dieser Vers wird so oft missverstanden und ich habe ihn auch lange missverstanden. Ich habe gedacht, ja, jetzt muss ich mehr tun, mehr beten, mehr in der Bibel lesen, mich mehr einsetzen für das Reich Gottes. Und damit stelle ich meine Liebe dem Herrn Jesus gegenüber unter Beweis. Aber das ist nicht das, was der Herr Jesus hier lehrt. Da stellt man das, was der Herr Jesus hier sagt, auf den Kopf. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen. Das hat jeder von uns erlebt, als er die Wiedergeburt erfahren hat. Zuerst ist die Liebe da und dann der Glaube und der Gehorsam. Wir müssen nicht erst Werke tun, um Gott zu beweisen, dass wir ihn lieben. Nein, wir müssen aus der Gnade und aus der Liebe, die Gott in unser Herz ausgegossen hat, aus dem müssen wir leben, aus dem müssen wir schöpfen. Daraus kommt unser Glaube, daraus kommt unser Gehorsam. Wo die wahre Liebe Gottes ist, ist keine Furcht. Und wo keine Furcht ist, treibt der Gläubige mit frohem Herzen Handel mit den anvertrauten Talenten der Gnade. Der böse und faule Knecht, der war kein Sohn der Gnade. Alle seine Werke waren erzwungene und unwillige Dienste eines Sklaven. Siehe, da hast du das Deine. Ich stelle mir das so vor. Möglicherweise hat er das so richtig trotzig gesagt. Hier, Herr, ich habe es jetzt ausgegraben. Nimm dein Talent wieder zurück und lass mich jetzt in Ruhe. Ich habe nichts veruntreut. Du kriegst dein ganzes Talent zurück. Siehe, da hast du das Deine. Nimm das und lass es jetzt damit gut sein. Aber der Herr überführt nun diesen bösen und faulen Knecht seiner Sünde. Du willst wissen, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe? Dass ich sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Das stimmt ja gar nicht. Wenn das so wäre, dann hättest du zumindest mein Talent zu dem Geldwechsler bringen müssen, damit dieses Talent etwas Zinsen erbringt. Es ist eine ernste Botschaft, wenn der Herr Jesus gebietet, den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Es ist die gleich ernste Botschaft wie bei den 10 Jungfrauen. 5 der Jungfrauen, die törichten Jungfrauen, standen vor verschlossenen Türen. Herr, Herr, tu uns auf! Und was sagt der Herr? Ich kenne euch nicht. Die Jungfrauen sind genauso die Gemeinde wie die Knechte, denen hier die Talente der Gnade anvertraut werden. Aber was wir daraus machen, was wir aus dieser Fülle, die wir bekommen, die wir als Geschenk, als Gnade bekommen haben, was wir damit machen, das ist doch unsere Sache. Wir haben es heute Morgen gehört. Wir haben die Fülle in Christus Jesus. Was machen wir damit? Es gibt ein zu spät, es gibt ein drinnen und ein draußen, auch unter Gottes Volk. Es gibt ein geistliches Gesetz, das Jesus in Vers 29 formuliert, und das ist sozusagen die Pointe von diesem Gleichnis. Dem, der hat, dem wird gegeben werden, auf dass er Überfluss oder die Fülle habe, und dem, der nicht hat, der nichts vorzuweisen hat, dem wird genommen werden, was er hat. Die Bibel unterscheidet zwischen Glaubensabfall und Glaubensniedergang. Glaubensabfall ist offensichtlich. Wenn das Volk der Juden einen anderen Gott anbetete, wenn sie Dinge taten, die vor Gott nicht wohlgefällig waren, dann war das sofort sichtbar. Aber der Glaubensniedergang, das ist viel subtiler, das ist viel schwieriger zu erkennen. Und dieser Glaubensniedergang, der kann früh in deinem Glaubensleben einsetzen, der kann nach vielen Jahren oder Jahrzehnten einsetzen. In unserem Gleichnis, da vergrub der Knecht das Talent sofort, als er es empfangen hatte. Aber du kannst schon 10 Jahre gläubig sein und du kannst beginnen, dein Talent zu vergraben. Das Talent der Gnade. Und plötzlich hast du keine Freude mehr an Gottes Wort. Das Gebet wird dir lästig und schwer. Du suchst die Gemeinschaft nicht mehr. Oder wenn, dann bist du mit deinem Kopf ganz woanders. Das Reich Gottes bedeutet dir nicht mehr viel. Du beginnst ichbezogen zu leben. Du lebst dein eigenes Leben und daneben ist man noch so ein bisschen fromm. Man geht in die Kirche oder Gemeinde. Man kann auch noch fromm daherreden und auch noch fromm daher beten. Und doch, innerlich gibt es einen geistlichen Stillstand. Es ist ein geistliches Gesetz, wonach Leben und Segen und Gnade, die uns von Gott geschenkt wird, das Fundament bildet für mehr Leben, für mehr Segen, für mehr Gnade in unserem Leben. Sonst könnten wir ja nicht in der Gnade wachsen. Aber es ist auch ein geistliches Gesetz, wonach Stillstand zu weiterem Stillstand und am Ende zu geistlichem Tod führen kann. Bist du ein Gotteskind, das deine Talente vergräbt
Oder treibst du Handel mit den anvertrauten Talenten der Gnade? 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist der Lebensstil eines Knechtes, der seine anvertrauten Talente in der rechten Weise benutzt. Die Talente, die uns von Gott gegeben sind, sind dazu da, dass sie wachsen und dass sie sich mehren in unserem geistlichen Leben. Und Geschwister, hier lag das Problem Israels. Irgendwann begannen sie, aus der Vergangenheit zu leben, aus ihren Erinnerungen. Sie taten äußere, fromme Dinge, sie gingen zum Tempel, sie opferten, sie beteten, sie sangen. Und das kann uns auch in der Gemeinde so ergehen. Und doch mit ihrem Herz waren sie nicht bei Gott. Und darum sandte Gott die Propheten, das prophetische Wort. Es begann um 900 vor Christus und jedem Jahrhundert sandte Gott seine Propheten zum Volk Israel. Ihr äußerer Gottesdienst war nicht genug. Dann kam die babylonische Gefangenschaft. Gott sandte sein Volk 70 Jahre unter die Zuchtrute Babylons, um sie zu verändern. Das Volk kehrte zurück und wieder ereignete sich das Gleiche. Das Volk trieb nicht Handel mit den anvertrauten Talente der Gnade Gottes. Und die letzte prophetische Stimme Maleachi verstummte um 400 vor Christus. Und wenn die Stimme der Propheten verstummt, dann reden die Schriftgelehrten. Und dann tritt tote äußere Religion an die Stelle von Herzensgottesdienst. Wo Gottes Wort und Gottes Geist und Gottes Gnade dein Herz erwärmt hat und wo du gebrannt hast für deinen Herrn, da wird es plötzlich Sparflamme und selbst diese Flamme scheint dann am Ende noch zu erlöschen. Und da kann man groß an biblischem Wissen sein, man kann viel wissen und man kann geistlich so arm sein. Johann Arndt, ein Wegbereiter des Pietismus, schrieb an seinen Freund Johann Gerhard, der eine lutherische Dogmatik verfasst hatte. Viele meinen, die Theologie sei nur eine bloße Wissenschaft und Wortkunst, da sie doch eine lebendige Erfahrung und Übung ist. Jedermann studiert jetzt, wie er hoch und berühmt in der Welt werden möge. Aber fromm sein will niemand mehr lernen. Jedermann sucht hochgelehrte Leute, von denen er Kunst, Sprache und Weisheit lernen möge. Aber von unserem einen Doktor Jesu Christo will niemand lernen Sanftmut und herzliche Demut. Da doch sein heiliges, lebendiges Beispiel die rechte Regel und Richtschnur unseres Lebens ist, ja die höchste Weisheit und Kunst, da ja wir billig sagen können, Christi heilig reines Leben kann uns alle Lehre geben. Das verhält sich doch heute nicht anders. Als Jesu Jünger haben wir brennende Lampen. Wir haben Vorrat an Öl, weil wir unseren Herrn erwarten. Wir leben ganz für unseren Herrn Jesus Christus und warten auf diesen Tag, wenn er wiederkommt. Wir werden zu Knechten und Mägden oder sind Knechte und Mägde, die den Herrn lieben und ihn fürchten. Wir werden nicht wie die Juden zu solchen, die zum Heiligtum des Tempels gehen, aber nicht den Heiligen Israels in ihren Herzen suchen. Und diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott ist auch immer eine heiligende Gemeinschaft. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Und in ihm, in Christus Jesus, sind wir zur Fülle gebracht. Wir haben alles. Wir müssen es im Glauben annehmen und die Gnade in uns wirken lassen. Darum lasst uns doch alle dienstwillige Knechte unseres Herrn sein, der mit den anvertrauten Pfunden Handel treibt, die Gnade und all die Segnungen, die Gott für unser Leben bereitet hat, dass die sich mehren in unserem Leben und wachsen. Denn wer da hat, dem wird gegeben, auf dass er die Fülle habe. Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich danke dir, dass wir durch den Glauben an deinen Sohn und an sein Werk auf Golgatha das Heil für Ewigkeiten empfangen haben. Ich danke dir, dass du deine Gnade in unser Leben gegeben hast, deinen Geist, dass du uns dein Wort und die Gemeinschaft mit dir, den Geschwistern und der Gemeinde gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns einen Dienstauftrag für diese Welt gegeben hast, dass du uns zu geistlichen Millionären gemacht hast und wir nur eines machen müssen vor dir, im Glauben und im Gehorsam frohen Herzens Handel treiben mit dem, was du uns gegeben hast, um dich zu verherrlichen, um auf dich zu warten, um dir freudig entgegenzugehen, wenn du wiederkommst, um dir das alles, was du uns gegeben und anvertraut hast, dir zu übergeben, dich zu preisen und dich zu loben, Herr. So wirke du dies in uns, Herr, dass wir Knechte und Mägde sind, die Handel treiben, die Werke wirken, die in Gott gewirkt sind, geleitet durch deinen Geist, aus deiner Gnade, zu dir hin, zu deiner Verherrlichung und zu deiner Ehre. Amen.